Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Und Sie müssen jetzt sehr stark sein.
So ein Abschied ist nicht leicht. Und schockt jetzt vielleicht einige von euch. Auch wir sind natürlich traurig, aber man darf im Leben nicht stehen bleiben. Man darf nicht an den Dingen festhalten. Sondern sollte immer den Moment leben und genießen. Und auch lernen, weiterzuziehen. Wenn die Zeit gekommen ist.
Julian Bam, hört auf, wenn's am schönsten ist. Der junge Influencer mit knapp 4 Millionen Followern bei YouTube hat im Netz seinen langsamen Rückzug bekannt gegeben. Er möchte wieder Zeit für andere Dinge finden. Zum Beispiel für eine eigene Streetwear-Kollektion bei einem großen Discounter. No Brand Needed heißt seine Modelinie. Wie viel Konsum und Markenkritik da drin steckt, das gucken wir uns gleich genauer an. Julian Bam, einer der erfolgreichsten deutschen YouTuber und Influencer, hat angekündigt, eine eigene Modekollektion zu veröffentlichen. Und zwar bei keinem coolen Modelabel, sondern bei Aldi Süd. Das ist wohl unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten das, was man eine echte Win-Win-Situation nennt. Julian Bam gibt aber vor allem edle Motive an. Er wolle mit den Anziehsachen ein Statement gegen den Markendruck setzen, dem Jugendliche heute ausgesetzt seien. Was davon zu halten ist, die Frage gebe ich weiter an den Sozialwissenschaftler und Jugendforscher Bernhard Heinzelmeier. Schönen guten Tag nach Wien.
Guten Tag.
No Brand Needed, das ist der Name dieser Linie. Und dieser Name wiederum, der findet sich jetzt zusammen mit dem dicken Schriftzug BAM, fein säuberlich aufgedruckt Stadtlabel auf diesen Hosen und Sweatshirts, die BAM vorstellt. Wie überzeugend finden Sie das?
Naja, ich würde mal sagen, dass Marken die wichtigsten Symbole der Konsumgesellschaft sind. Und wir leben in einer Konsumgesellschaft und die Konsumgesellschaft ist eigentlich das Relevante und nicht die Marken. Die Marken ergeben sich ja nur daraus, dass heute der Konsum als wichtigste Sinnquelle fungiert und der Konsum auch eine wichtige Quelle für Materialien bildet, mit denen sich der einzelne Identität bildet. Insofern ist der Markendruck ja eher der Konsumdruck und was hier gemacht wird, ist einfach, dass man eine Antimarke setzt und mit dieser Antimarke eigentlich dieselbe Strategie fährt wie die Markenartikel. Also es ist scheint doch etwas durchsichtig zu sein, dieses Manöver.
Eine Art marxistische Dialektik, sagte mein Kollege hier gerade in der Redaktionssitzung. Aber selbst wenn man von diesem vielleicht geschickten PR-Zug einmal absieht, schafft BAM nicht trotzdem wenigstens so eine Art Bewusstsein oder so eine Plattform für Diskussionen um dieses wichtige Thema mit dieser Aktion?
Na, ich weiß es nicht. Also ich denke mal, wie gesagt, die Marke hat einfach die Marke ersetzt, politische Ideen und religiöse Überzeugungen. Wenn früher damit Identität gestiftet wurde, dann wird heute mit Konsumprodukten Identität gestiftet, mit sogenannten Meta-Waren, was die Markenwaren sind, wo man halt dann eine Hose hat, die es einem erlaubt, sich einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe zuzugehören und mit der man dann auch eine Aussage über sich selbst trifft. Also ich halte das nicht für so dramatisch. Marken sind heute nicht unbedingt teuer. Auch H&M bietet immer wieder Dinge an, die von berühmten Modeschöpfern gemacht werden. Also das heißt, dass man heute sagt, ich möchte die jungen Menschen durch eine Billigmarke von den teuren Marken erlösen. Das ist wohl eine ganz eigenartige Art von Klassenkampf, die sich hier inszeniert.
Was würden Sie denn grundsätzlich sagen, wie groß der Markendruck oder Markentick, wenn man so will, unter Jugendlichen im Jahr 2020 überhaupt ist? Sind die tendenziell nach wie vor alle diese Herdentiere oder dreht sich nicht da auch das Bewusstsein so nach und nach mit Bewegungen wie Fridays for Future zum Beispiel?
Ja, also ich würde sagen, von Druck würde ich nicht reden. Ich denke mal, es pluralisiert sich das Markenangebot. Es gibt sehr vieles, Man kann wählen, also das heißt, es gibt ja nicht nur eine dominierende Religionsgemeinschaft, wie das bei den Religionen ist zum Beispiel, der man sich jetzt anschließen muss, sondern es gibt viele Religionen, ja, und man kann dieses und jenes wählen. Was wir sehen, ist, dass bei den jungen Menschen die Markentreue immer geringer wird. Sie sind mal dort und mal da, hochgradig flexibel. Also Druck würde ich nicht sehen, was es gibt. Es ist der generelle Konsumdruck. Das heißt, dass die Leute das Gefühl haben, dass man nur durch Konsum Sinn gewinnen kann und dass man nur durch Konsum glücklich sein kann. Aber das ist nicht eine Angelegenheit der Marken, sondern das ist auch eine Angelegenheit der Influencer im Internet, die ja in erster Linie dafür da sind, um an die Jugendlichen alle möglichen Produkte heranzutragen und damit sehr viel Geld verdienen.
Der Markendruck wird geringer, der Konsum hingegen nicht, sagt der Sozialwissenschaftler und Jugendforscher Bernd Heinzelmeier zu der Nachricht, dass der YouTube-Star und Influencer Julian Bam mit seinem Label No Brand Needed ein neues Label bei Aldi Süd herausbringt. Ganz herzlichen Dank nach Wien, Herr Heinzelmeier.
Gerne.
Haben Sie eigentlich eine Ahnung, werte Hörerinnen und Hörer, wie alt die Kunst ist? Jetzt denken Sie wahrscheinlich, doofe Frage, das ist doch Auslegungssache, von wegen. Heute feiert die Kunst ihren genau 1.057. Geburtstag. Zumindest wenn man dem Fluxuskünstler Robert Filliou glauben möchte. Der erfand nämlich 1963 den Arts Birthday, den Geburtstag der Kunst. Und der wird seitdem tatsächlich weltweit gefeiert. Deutschlandfunk Kultur gratuliert heute Abend mit einem Konzert in Berlin. Und was genau da zu Ehren der Kunst veranstaltet wird, das weiß Kollege Markus Gammel aus unserer Klangkunstredaktion. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo.
Was genau erwartet uns da?
Also heute Abend in Berlin erwartet uns ein Netzwerkkonzert des Kollektivs HIA. Das sind vier Frauen, drei davon aus dem Nahen Osten und eine lebt in Großbritannien. Und die haben sich zusammengeschlossen, spielen zusammen, verteilt über verschiedene Orte. Eine wird in Berlin sein, eine in Wien, eine in Kairo und eine in Istanbul. Und ihr Anliegen ist es, im Grunde die Stimme zu erheben. Gemeinsam, aber auch aus ihren jeweiligen Kontexten. Frauen in der elektronischen Musik haben es immer noch nicht so einfach. Es ist oft noch eine Männerdomäne. Wir haben auch so Netzwerke gesehen wie Female Pressure, die versuchen das zu ändern. Und hier konzentriert sich auf den Nahen Osten, wo das nochmal einen ganz besonderen Zungenschlag hat, weil es natürlich für Frauen in der Öffentlichkeit da nochmal schwieriger ist, sich bemerkbar zu machen.
Wenn du sagst, es ist ein Netzwerkkonzert, sind dann die Frauen vor Ort auch in so einem Konzertantenzusammenhang zu erleben?
Unterschiedlich. In Wien, Jillian Sellner sitzt dort im ORF in einer anderen Party für den Geburtstag der Kunst beim Kunstradio. Die anderen beiden sind tatsächlich eher im privaten Umfeld und werden einfach die Umwelteinflüsse mit ins Konzert hineinnehmen, die um sie herum passieren.
Und warum überhaupt so ein Konzert über Netzwerk? Also warum bringt man die Künstlerinnen nicht einfach an einem Ort zusammen?
Das hat einerseits, geht das auch auf Robert Filliou zurück, der den Arts Birthday erfunden hat. Fluxuskünstler, der immer dabei war, neue Formate für die Kunst zu erfinden. Und das eine Schlagwort, das er geprägt hat, ist das Eternal Network. Ein großes, ewiges Netzwerk von Künstlerinnen und Künstlern über die ganze Welt. Damals noch mit Briefen, mit Telefonen, später dann mit Faxgeräten. Und jetzt ist das einer der Grundgedanken für den Arts Birthday der European Broadcasting Union, weil in 20 europäischen Städten finden parallel Konzerte statt, wie heute Abend in Berlin, in Wien, die eben über Satellit miteinander verbunden sind. Im speziellen Fall von HIA hat das noch eine weitere Komponente, weil die Frauen natürlich das Umfeld mitnehmen, in dem sie stecken, auch die politischen Spannungsverhältnisse in all den Ländern, aus denen sie kommen, auch in Großbritannien übrigens, gibt es gerade Protestbewegungen, gibt es Widerstand, gibt es Reibungen und diese Reibungen wollen sie quasi live mit in das Konzert bringen.
Hier in Berlin kann man eben auch live mit dabei sein, wenn ein Geburtstag gefeiert wird. Man kann der Kunst gratulieren und zwar mit einem Stück. Was ist das genau, was wir da hören werden und wer spielt da?
In Berlin sitzt die libanesische Klangkünstlerin Nour Sokhon. Wir hören dann zugespielt eben die Beiträge aus Kairo, Istanbul, Wien. Nour ist eine sehr interessante Arbeiterin mit Klängen, die einerseits einen Background in bildender Kunst hat und andererseits eben mit konkreten Field Recordings arbeitet, die musikalisch verfremdet, transformiert. Und wie sie das macht, dafür habe ich ein kleines Beispiel mitgebracht.
Nour Sokhon in Conversation with Entropy. Das war ein Ausschnitt, der möglicherweise eine kleine Idee gibt, wie das heute Abend klingen wird. Neben hier tritt in Berlin aber auch die japanisch-französische Klangkünstlerin Tomoko Sauvage auf. Was erwarten wir da?
Tomoko Sauvage spielt ein ganz besonderes Instrument, das sie sich im Grunde selbst gebaut hat. Es besteht aus Klangschalen, großen Schüsseln mehr oder weniger, die mit Wasser gefüllt sind. Und da drin sind Hydrophone, das sind Unterwassermikrofone.
Aha.
Und da nimmt sie eben die Klänge, also schlägt die an und verfremdet dann aber nochmal die Klänge, die dort aufgenommen sind, und hat sich so eine Art akustischen Synthesizer gebaut auf diesem Weg. Und das klingt dann zum Beispiel so.
Making of a Rainbow heißt dieses Stück, und wenn man das weiß, dann kann man sich das noch umso besser vorstellen, finde ich. Und man hört tatsächlich auch genau diese feuchten Tropfen, die ja auch zu einem Regenbogen gehören. Ich kann mich nicht erinnern, jemals einen solchen Klang überhaupt gehört zu haben. Und Hydrophone, von denen hatte ich zuvor auch nicht gehört. Gibt es häufiger Produktionen mit Hydrophonen?
Das ist gar nicht so selten. Es gibt so in der akustischen Ökologie, Field Recording, viele Künstlerinnen und Künstler, die tatsächlich rausgehen im Meer, in Seen, in Flüssen, die Unterwasserklänge aufnehmen. Tomoko Sauvage nutzt dieses Tool auf eine ganz andere Weise und macht damit eben Klänge, die so ein bisschen spielen auch mit quasi Erwartungen, die man an asiatische Kunst und Kultur hat, die das einerseits bedienen und andererseits auch wieder unterlaufen. Es gibt tatsächlich traditionelle Vorbilder für dieses Instrument. Es gibt Praktiken mit Klangschalen, natürlich in Indien vor allem. Das hat sie inspiriert, aber sie trägt das quasi ins 21. Jahrhundert.
Tomoko Sauvage also auch zu erleben beim Arts Birthday 2020, der Geburtstag der Kunst, wird wie an vielen anderen Plätzen der Welt heute Abend auch in Berlin gefeiert. Sie können der Kunst live gratulieren ab 20.30 Uhr im Kunstraum Savvy Contemporary im Silent Green Kulturquartier in Berlin-Wedding. Oder Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Mitschnitte der Geburtstagsfeier, die laufen am 24. und am 31. Januar jeweils um 0.05 Uhr in der Klangkunst hier im Deutschlandfunk Kultur. Markus Gammel aus der Klangkunst hat uns besucht. Herzlichen Dank.
Danke ebenfalls.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Gabi Wuttke.
Die Gerüchte haben sich nicht bewahrheitet. Model Gigi Hadid gehört nicht zum Kreis der 12 Geschworenen im Prozess gegen Harvey Weinstein. US-Medien berichten, Anklage und Verteidigung hätten entschieden, die 24-Jährige wegen ihres Promi-Status nicht in die Runde aufzunehmen. Hadid hatte sich in der Vorauswahl für unbefangen erklärt, obwohl sie sowohl den einstigen Hollywood-Megaproduzenten als auch einige der Schauspielerinnen kennt, die dem 67-Jährigen mindestens sexuelle Gewalt vorwerfen. J.R.R. Tolkien war sein Vater. Nun ist Christopher Tolkien, der jüngste Sohn, mit 95 Jahren gestorben. Seit dem Tod des Schöpfers, der Herr der Ringe 1973, hatte er sich um dessen Werk gekümmert, bearbeitet, herausgegeben und gelesen. Auch das Ende vom Ende.
And the evening meal was ready. And he was expected. And Rose drew him in and set him in his chair and put little Eleanor upon his lap. He drew a deep breath. "Well, I'm back," he said.
Das Ende vom Ende des Herrn der Ringe. Der 1924 im englischen Leeds geborene Christopher Tolkien zeichnete übrigens auch viele der Originalkarten von Mittelerde. Ja, Franz Hals, Jan Bruegel der Ältere, Van Dyck, Lievens und Hans Holbein der Ältere haben sie gemalt. Die 5 Bilder, die heute in Berlin präsentiert wurden. Vor über 40 Jahren, 1978, galt ihr Diebstahl aus Gotha als spektakulärster Kunstraub in der DDR. Vor 2 Jahren wurden die alten Meister der Stiftung Schloss Friedenstein zum Kauf angeboten. Knut Kreuch, Oberbürgermeister von Gotha, sagte uns zu dieser spektakulären Geschichte.
Also ich denke, der Krimi von Gotha bleibt ein Krimi. Das ist ein Tatort, ein Polizeiruf oder wie all die Krimisendungen heißen in einem, wenn er denn je gedreht wird. Wie die Gemälde vom Schloss Friedenstein weggekommen sind, das wissen wir. Aber wohin sind sie gekommen? Wann sind sie in die alten Bundesländer überführt worden? Da gibt es immer noch die wüstesten Spekulationen. Ich bin immer zu Gesprächen bereit, das sollte man wissen.
Das komplette Gespräch mit dem Gotha-Oberbürgermeister hören Sie in der Nachmittagsausgabe von Studio 9 ab 17.05 Uhr. Der französische Schriftsteller Gabriel Matzneff ist ein 68er geblieben, einer, der auch nach 50 Jahren den Sex mit Minderjährigen für einen Ausdruck von Freiheit halte. So hat die Schriftstellerin Gila Lustiger kommentiert, dass gegen den 83 Jahre alten, offen pädophilen Matzneff nun staatsanwaltschaftlich ermittelt wird. Ausgelöst durch Vanessa Springoras Bekenntnis in Buchform. Lustiger erklärte zur Einordnung bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Wir sind heute in einem Frankreich, in dem es Generalstreik gibt. Sie müssen auch noch mitbedenken, dass es ein Jahr lang die Gilets Jaunes gab, das heißt Menschen aus der Provinz. Und in diesem Kontext, in dem die Stimme derjenigen, die nie gehört wurden und die nie das Sagen hatten, indem sie jetzt sich die Stimme verschaffen, erscheint dieses Buch. Eigentlich ist Le Consentement keine Erzählung über Sexualität, sondern über Macht.
Und noch ein Preis. Sibylle Berg, Schriftstellerin und Kolumnistin, wird für ihre messerscharfen Gesellschaftsanalysen in Brechtscher Tradition von der Stadt Augsburg mit dem Bertolt-Brecht-Preis ausgezeichnet. Überdies, weil sie ohne Berührungsängste genreübergreifend arbeite und dabei Avantgarde mit Popkultur verbinde. Erst am Dienstag hatte die Schweiz der seit 20 Jahren in Zürich lebenden Weimarerin den Grand Prix Literatur zugesprochen. Sieglinde hat ihren endgültigen Preis. Das hat ein Gericht in Nordrhein-Westfalen entschieden. Das braune Huhn, das seine Besitzerin in 10 Stunden zu einem Filmhuhn hatte ausbilden lassen und das in Terra X und für Stern TV vor der Kamera gepickt hatte, war im Garten von einem Hund totgebissen worden. Der Hundebesitzer sollte für das tote Filmhuhn 4.000 Euro Entschädigung zahlen. In zweiter Instanz bekommt die Besitzerin aber nur noch 615 Euro.
15 Euro habe die Legehenne Sieglinde ungefähr gekostet, argumentierte der Richter, und etwa 600 Euro habe die Besitzerin für die 10 Ausbildungsstunden zum Filmhuhn ausgegeben. In erster Instanz war der Hühnerbesitzerin aus Weeze am Niederrhein nur die Hälfte der Summe zugesprochen worden. Das Amtsgericht hatte Ute Milosevic nämlich eine Mitschuld am Tod des Huhnes gegeben, weil die Tiere frei auf ihrem Hof herumgelaufen seien. Dem folgte die Berufungskammer nicht. Der Hund hätte angeleint sein müssen, so der vorsitzende Richter, dann wäre das nicht passiert.
Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Heute mit Gesa Ufer. Schön, dass Sie zuhören. Schränke, die per Knopfdruck in der Wand verschwinden, Sofas, die sich in asymmetrische Liegelandschaften verwandeln lassen und Lampen, die komplett aus Holz und Hanf hergestellt sind, platzsparend, multifunktional und auf jeden Fall nachhaltig, sind viele der neuen Möbel auf der diesjährigen Kölner Möbelmesse. Viele Hersteller haben die Zeichen der Zeit erkannt, doch längst ist das Wohlbefinden nicht mehr nur von analogen Wohnfreuden abhängig, sondern der Mensch sehnt sich nach digitalen Helfern in Heim und Haushalt. Auch dafür bietet die Kölner Möbelmesse Lösungen. Susanne Lurweg war für uns in den Hallen unterwegs und musste feststellen, ein Tisch bleibt zwar immer ein Tisch, aber kann inzwischen fast alles.
Küchentisch ist eigentlich nicht mehr ein Küchentisch heute, sondern es ist eigentlich ein Lebenstisch für alle Situationen. Wir arbeiten, wir machen Hausaufgaben da dran, wir loungen da dran mit Freunden, wir essen natürlich auch, aber machen eben alles Mögliche sonst auch da dran. Es sind unsichtbare Aufladegeräte da drin fürs Handy oder eben auch für Schreibutensilien oder fürs Tablet.
Multifunktionale Tische, Sofas und Sessel hat die Trendforscherin Katrin Delau ausgewählt, um deutsches Design in den Mittelpunkt zu rücken. Sie zeigt eine Best-of-Auswahl deutscher Produkte auf der Messe, die genau wie die internationalen Konkurrenten die Themen der Zeit im Blick haben. Platzmangel und Ressourcenknappheit.
Ist eine Küche noch eine Küche oder gliedert die sich so in den Wohnraum ein, wie wir es da dargestellt haben? Mit offenen Regalen, mit Hocker daneben, mit dekorativen Wandelementen, wo die Handtücher drüber gelegt werden, als Teil einer Gesamtlösung.
Die Küchenschränke der Zukunft sind in die Wand integriert, lassen sich per Knopfdruck in einen Kühlschrank verwandeln und der dazugehörige Tisch wird mit wenigen Handgriffen zum Regal. Während die Großküche verschwindet, erlebt das Schlafsofa eine Renaissance. Und die Möbel von heute haben keinen festen Ort mehr. Innen, außen, das sind überholte Kategorien, sagt der niederländische Designer und Kreativdirektor der Möbelmesse Dick Spierenburg.
Heute ist ganz gut sichtbar, dass wir das Innere und Äußere miteinander verbinden. Die Verschmelzung von Interior und Outdoor ist immer mehr im Weg. Wir wollen gerne außen sein und wir nehmen nicht Gartenmöbel, die nur für außen sind. Es gibt immer mehr Materialien, die für beide verwendet werden können, die man auch außen stehen lassen kann und auch gerne im Wohnbereich benutzt.
Drinnen oder draußen sitzen wir dann auf unseren nachhaltigen Stühlen, die auch 2020 verdächtig oft den eleganten, schmalbeinigen Klassikern von Ray und Charles Eames ähneln, aber zu fast 100% öko und haltbar bis 2117 sind. Bis dahin müssen wir unsere Wohnungen auch nur selten verlassen, denn sie werden immer mehr zu Rückzugsorten. Die Welt dreht sich beständig schneller, globale Krisenherde rücken näher, da wächst das Bedürfnis nach einem sicheren Zuhause. Und das gleicht häufig einer gemütlichen Höhle. Tapeten und Wandanstriche in dunklen Farben prägen das Bild auf der Messe. Aber damit die eigene Behausung nicht zu dunkel wird, gibt es Pflanzen, bunt gemusterte Teppiche als Farbtupfer sowie die passenden Leuchten. Ebenfalls aus Holz und garantiert nachhaltig mit einem Hanfseil als Halterung. Und genauso schnell mitzunehmen wie das Gürtelkissen.
Aber es ist nur ein Kissen, ein ziemlich rechteckiges Kissen, was man verbinden kann mit Gürtel. Und man kann das eine Kissen sowohl benutzen als Sitz, Rücklehne und Armlehne. Und daraus kann man, aus drei hat man schon einen Sessel, aus vier ein Sofa, und diese Teile, die man mitnehmen kann, nicht zu groß, nicht so schwierig zu transportieren sind, die sind im Kommen.
Aber die Möbelwelt der Zukunft ist nicht nur praktisch und kuschelig, sondern auch smart.
Ein Smart-Spiegel ist ein interaktiver Spiegel. Interaktiv durch Touchscreen, wie Sie sehen, man kann hier schön auf den Spiegel drücken und dann öffnet sich YouTube oder die Kamera oder der Kalender oder die Nachrichten. Ich kann aber auch den Spiegel über Sprachsteuerung bedienen. Also sprich, wenn ich jetzt nicht auf dem Spiegel rumtatschen möchte, kann ich mit ihm reden. Wir können dafür Google verwenden oder Alexa oder jegliches Android-Betriebssystem.
Erklärt Viktoria Thur, Geschäftsführerin eines Start-ups aus Hessen. Der Digital Native kann demnächst nicht nur beim Zähneputzen Nachrichten checken, sondern muss sich auch nicht länger um die Zustellung seiner Pakete sorgen. Das erledigt die nette Nachbarbox, erzählt Tobias Kasten.
Und der Paketzusteller geht hin, wählt die Familie aus, wählt die Fachgröße aus, legt das Paket rein. Dann bekomme ich als Familie eine E-Mail und SMS, wo ich sehe, es ist ein Paket eingeliefert worden, kann dann abends das Paket mit meinem Handy wieder rausnehmen.
Analoge Gemütlichkeit versus digitale Distanziertheit ist einer der Wohntrends 2020. Und klar, die SUVs unter den Sofas gibt es auch noch, die locker 50 Quadratmeter Räume bespielen können. Aber die Käufer von morgen interessieren sich vermutlich eher für den platzsparenden Tisch, der unter der Platte noch eine Hängematte für die Katze bietet.
Susanne Lurwig von der Kölner Möbelmesse, die noch bis Sonntag läuft. Ab heute sind die Hallen auch fürs Publikum geöffnet. Am 23. Januar feiert Gottfried Böhm seinen 100. Geburtstag. Als erster deutscher Architekt bekam Böhm 1986 den Pritzker-Preis, den Nobelpreis der Architektur. Sein berühmtestes Bauwerk ist der Mariendom im Wallfahrtsort Neviges zwischen Wuppertal und Essen. 1968 wurde dieses wahre Gebirge aus Sichtbeton eingeweiht, eine Ikone des Brutalismus. Das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt widmet diesem Dom jetzt die Geburtstagsausstellung Böhm 100. Rudolf Schmitz hat sich für uns umgesehen.
In der zweiten Wettbewerbsrunde hat Gottfried Böhm, wie er das eigentlich immer gemacht hat, ein Modell abgegeben, was aus Plastilin, also aus Knetmasse, hergestellt war. Und er hat das im Unterschied zu seinen Mitbewerbern, die das von professionellen Modellbauern haben ausführen lassen, in Holz oder Kunststoff auch, hat er wirklich dieses Modell selber geknetet in Plastilin. Und dann wurde dem Erzbischof Frings, der damals schon halb erblindet war, wurden die verschiedenen Wettbewerbsentwürfe vorgestellt und er hat es dann mit den Händen ertastet. Das heißt, das, was zuvor Gottfried Böhm mit den Fingern geformt hat, hat dann der Bischof quasi mit den Händen, mit den Fingern nochmal quasi erkannt, kann man sagen.
Eine Anekdote, ob es wirklich so war, aber man kann es sich gut vorstellen, wenn man die abenteuerlich gefaltete Dachlandschaft des Mariendoms sieht. Was uns heute als großartige Geste des Betonbrutalismus erscheint, war damals Ende der 1960er Jahre höchst umstritten. Das Spiegelmagazin berichtete genüsslich, dass die Anwohner einen ähnlichen Betonbau von Gottfried Böhm in Bensberg als Affenfelsen bezeichneten. Jetzt also der Gottesfelsen. Kurator Oliver Elser.
Also es gibt einen wunderbaren Film über die Böhms, wo man mal so eine Überblendung sieht, einer seiner Betonkirchen überblendet mit Ruinen, also mit Kriegsruinen. Das ist ein sehr beeindruckendes Bild und bei uns in der Ausstellung hängt ein Bild, wo ein Architekt, sicher auch in polemischer Absicht, Wolfgang Döring, 1970 schreibt, naja, diese ganze Betonarchitektur, die hätte ja auch sehr viel von Atlantikwall und Verteidigungsarchitektur und ob sich denn da nicht was getan hätte. Das in einer Zeit der Unsicherheit und wir müssen sagen, drohender Atomkrieg, Kuba-Krise und so weiter, die 60er Jahre, dass in dieser Zeit diese starken, ausdrucksvollen Betonbauten sicher auch etwas zu tun haben mit einem tatsächlichen Schutzbedürfnis.
Die Frankfurter Ausstellung zeigt die Konkurrenzentwürfe, alle geprägt von starkem Ausdruckswillen. Da gibt es Trichterformen, Spiralen, Kreuze. Aber nur Gottfried Böhm hatte den Mariendom als Endpunkt eines ansteigenden Pilgerweges entworfen. Und das Innere dieser Betonarchitektur ist genauso sensationell wie die äußere Form. Eine zerklüftete Landschaft mit vielen Emporen und markanten Lichtwirkungen.
In Neviges steht man tatsächlich erstmal in einer dunklen Höhle und stellt dann fest, wo das Licht herkommt. Und dann steht man aber vor einem fantastischen, poppig-roten, signalroten Rosenfenster. Der Tag draußen kann auch wirklich trist sein und grau. Also wir waren jetzt im Winter dort, dieses Fenster leuchtet, also es brennt quasi.
Die Zeichnungen, Entwürfe und Fotos der Ausstellung haben einen starken Sehnsuchtseffekt. Man möchte sofort nach Neviges, um endlich am realen Ort zu sein. Eine Ahnung dieses Erlebnisses hat das Frankfurter Architekturmuseum inszeniert, Kuratorin Miriam Kremser.
Wir haben die Stirnwand des Auditoriums in Neviges gehüllt. Also man steigt jetzt ab ins Auditorium und läuft eigentlich auf die Apsis der Wallfahrtskirche in Nevigis zu. Wir sehen dort eine illusionistische Raumansicht, eine Collage aus historischen Fotos der Wallfahrtskirche, die kurz vor und nach der Eröffnung entstanden sind und hier aneinander gesetzt wurden und versuchen wollen, an den 5,50 Meter hohen Wänden einen Raumeindruck davon zu geben, was passiert, wenn man in Nevigis eintritt.
Derzeit allerdings wird das Dach der Wallfahrtskirche saniert, das schon wenige Jahre nach der Eröffnung immer wieder Wasser durchließ. Eine dünne Schicht aus sogenanntem Textilbeton wird aufgetragen, Spritzbeton mit integrierten Carbonmatten. Wie in der Bauphase des Doms müssen die Handwerker wahre Kletterkünstler sein. Wenn dieser Dom jemals fertig würde, so hatte ein Polier damals geschworen, werde er zum Katholizismus konvertieren. Das wird von den Besuchern dieser Gottfried-Böhm-Ausstellung nicht erwartet. Aber eine gewisse Wundergläubigkeit, die stellt sich ohne weiteres ein.
Böhm 100, die Ausstellung im Architekturmuseum in Frankfurt am Main, läuft noch bis 26. April.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.